Also herzlich willkommen miteinander. Wir haben heute Psalmsonntag und ich habe das unter den Titel gestellt: Wahrheit und Realität. Der Psalmsonntag ist der Anfang vom grossen Finale. Das ist mir noch nie so richtig bewusst worden wie jetzt in der Vorbereitung zu dieser Predigt. Es überrascht mich immer wieder, Neues in der Bibel zu entdecken und darüber überwältigend zu staunen. Was ich noch nie so realisiert habe, ist, dass beides das Aufeinandertreffen von Realität und Wahrheit. Mir ist bewusst worden, wie schnell ich den Unterschied nicht merke zwischen meinem Denken, meinem Handeln, das, was ich in der Realität erlebe, und zu dem, was Wort ist. Plötzlich wird das, was ich erlebe, zu Wort. Das, was am Palmsonntag passiert ist, das zeigt eindrücklich als warnendes Beispiel. Also starten wir doch, damit wir das Ereignis vom Palmsonntag besser verstehen können, lese ich die Anspannung, die im Volk geherrscht hat in den Tagen vor dem Palmsonntag. Der Johannes schreibt: Es waren nur noch wenige Tage bis zum Passafest. Schon waren viele Leute vom Land in Jerusalem eingetroffen, um noch vor dem Fest die vorgeschriebenen Reinigungshandlungen vollziehen zu können. Sie wollten Jesus sehen und als sie im Tempel miteinander redeten, fragten sie sich gegenseitig: Was meint ihr? Wird er zum Passafest kommen? Die obersten Priester und Pharisäer hatten mittlerweile öffentlich verkündet, dass jeder, der Jesus sah, ihnen sofort Meldung machen müsse, damit sie ihn verhaften könnten. Diese 6 Tage vor Beginn der Passafeierlichkeiten kam Jesus nach Bethanien, in die Heimatstadt von Lazarus, jenes Mannes, den er von den Toten auferweckt hatte. Dort gaben sie für ihn ein Festmahl und Martha bediente. Lazarus aber war einer von denen, die mit ihm bei Tisch waren. Als die Leute erfuhren, dass Jesus dort war, kamen sie scharenweise herbei, um nicht nur Jesus, sondern vor allem Lazarus zu sehen, den Jesus von den Toten auferweckt hatte. Daraufhin beschlossen die obersten Priester, auch Lazarus umzubringen. Denn seinetwegen waren viele Leute von ihnen abgefallen und glaubten nun an Jesus. Das ist schon so die Stimmung im Volk, kurz bevor das an dem Palmsonntag passiert. Oder? Genau. Also nochmal das, was im Text drin steht: Jesus ist nach Bethanien gekommen. Dort hat ja eben der Lazarus gelebt. Und er geht nachher dann von Bethanien über Bethphage, über den Ölberg nach Jerusalem. Die Menschen sind vom Wundertäter Jesus begeistert. Sie feiern ihn und glauben an ihn. Der Mensch Jesus hat bewiesen, dass er Macht über den Tod hat. Und niemand hat natürlich verpassen, den Jesus zu sehen. Die Juden haben gehofft, dass der, der vor ein paar Tagen den Lazarus von den Toten auferweckt hat, dass der Jesus jetzt auch von den Römern befreien tut. Aber es kommt ganz anders. Jesus wird sie geistlich befreien von der Sünde, wo sie von der Gemeinschaft mit Gott trennt. Jesus ist das königliche Opferlamm, das die Sünde der ganzen Welt trägt. Nicht alle waren von Jesus begeistert. Für die religiösen Führer, also für die Elite der Juden, die hohen Priester und Pharisäer, ist Jesus eine Gefahr gewesen. Und sie haben Jesus zur Verhaftung ausgeschrieben. Demgegenüber steht die Vorfreude von einem von den wichtigsten Festen für die Juden, nämlich das Passafest. Sie sind aufgeregt und freuen sich, das Fest vorzubereiten und andere Pilger zu treffen. Es ist nämlich, das Passafest ist auch ein Treffpunkt gewesen. Es ist ein Fest, das die Freiheit feiert und die Juden erinnern an die letzten Ereignisse, bevor sie aus Ägypten ausgezogen sind oder bevor sie aus der Sklaverei entlassen worden sind. Die Bibel erzählt, dass Gott den Israeliten die Anweisung gegeben hat, in dieser letzten Nacht, wo sie noch in Ägypten waren, ein Lamm zu schlachten und mit dem Blut von dem Lamm die Türpfosten zu bestreichen und so die Häuser zu markieren. Das Zeichen von dem Blut wird die Garantie sein, dass die Erstgeborenen nicht sterben werden. Denn in dieser Nacht hat Gott die so markierten Häuser der Israeliten verschont. Und in den Häusern der Ägypter sind in dieser Nacht die erstgeborenen Söhne getötet worden. Auf die letzte tödliche Plage hat der Pharao dann die Israeliten ziehen lassen. Und das Passafest, das erinnert an das Ereignis. Die Passafeier war der Start für ein siebentägiges Fest. Das Fest der ungesäuerten Brot. Das erinnert an den schnellen Auszug, den die Israeliten gemacht haben, wo sie Ägypten fluchtartig verlassen mussten. Sie hatten dort mal keine Zeit, um das Brot normal zu backen, sondern sie mussten es ohne Sauerteig backen müssen. Darum heisst es das Fest der ungesäuerten Brot. In der ersten Nacht von diesem Fest treffen sich die Juden zu einem besonderen Essen mit Lammfleisch, Wein und bitteren Kräutern und eben dem ungesäuerten Brot. Mit der Zeit ist dann die ganze Festwoche als Passafest bezeichnet worden. Und das ist die Realität von der damaligen Stimmung. In dieser Begeisterung geht Jesus nach Jerusalem und mit seinen Jüngern das Fest zu feiern. Die Wegstrecke, die ist aber voller Überraschungen, denn plötzlich kommen Esel ins Spiel. Wir lesen da, als sie nun in die Nähe von Jerusalem kamen, nach Bethphage an den Ölberg, sandte Jesus zwei Jünger voraus und sprach zu ihnen, geht hin in das Dorf, das vor euch liegt, und sogleich werdet ihr eine Eselin angebunden finden und ein Füllen bei ihr, bindet sie los und führt sie zu mir. Und wenn euch jemand etwas sagen wird, so sprecht, der Herr bedarf ihrer. Sogleich wird er sie euch überlassen. Das geschah aber, auf das erfüllt würde, was gesagt ist durch den Propheten, der da spricht, sagt der Tochter Zion, siehe, dein König kommt zu dir, sanftmütig und reitet auf einem Esel und auf einem Füllen, dem Jungen eines Lasttiers. Für den Matthäus als Verfasser von dem Evangelium ist es wichtig, sich zu zeigen, dass Jesus tatsächlich der Christus, der Messias, der Erlöser ist, auf den die Juden gewartet haben. Der Matthäus verwendet viele messianische Ausdrücke und über 50 alttestamentliche Hinweise. Und einer davon ist die Prophezeiung aus dem Sacharja 9, die der Dave vorher gelesen hat. Jesus erfüllt die Verheißung genau jetzt, am Palmsonntag, so wie vom Prophet vorausgesagt war. Und so wird Wort zur Realität. Das Wort hat der Sacharja 500 Jahre vorher gesagt, dass ein König kommen wird, ein dienender König. Das wird jetzt zur Realität, indem dass Jesus das erste Mal nach Jerusalem kommt. Und zwar als Sohn Gottes, als Opferlamm. Rund 500 Jahre vor Christus wird der Sacharja als Prophet berufen in eine Zeit, die, wo die Juden nach der 70-jährigen babylonischen Gefangenschaft wieder heimhaben dürfen. Der Sacharja soll die, die heimgekehrt sind, die Juden, die zurückgekommen sind, für den Aufbau und die Fertigstellung vom Tempel motivieren, dass sie die Fertigstellung und den Wiederaufbau zu Ende bringen, anpacken und zu Ende bringen. Aber auch die Juden, die zurückgekehrt sind, haben sich wieder sehnlichst einen König gewünscht. Und darum ist das eine der zentralen Verheißungen und Ermutigungen vom Sacharja in dem Kapitel 9. Dick heißt es, so wie der Dave gelesen hat, juble laut, Tochter Zion, jauchze, Tochter Jerusalem, siehe, dein König kommt zu dir. Gerecht und siegreich ist er, demütig und auf einem Esel reitend, und zwar auf einem Fohlen, einem Jungen der Eselin. Euer König wird den Völkern den Frieden verkünden. Seine Herrschaft wird sich von Meer zu Meer und vom Euphrat bis zu den Enden der Erde erstrecken. Wow, was für eine Verheißung! Aber das haben die Juden nicht verstanden. Warum brauchen wir einen demütigen König? Wir brauchen doch einen starken Herrscher, der all unsere Feinde besiegt, und zwar jetzt. 500 Jahre später haben die Juden das immer noch nicht verstanden gehabt, weil sie haben einen ganz anderen König erwartet, nämlich einen Herrscher mit politischer Macht, der die nationalen Interessen der Israeliten umsetzt und sie von den Römern befreit. Die Juden erwartet einen König, einen von Gott eingesetzten Gesalbten, einen Messias, einen Retter, einen Erlöser, der alle Juden zusammenführt und sie von der Fremdherrschaft befreit und das Reich von der Gerechtigkeit und der Freiheit einsetzen wird, so wie in Vers 10 beschrieben. Die waren da, die stimmt, wird aber zum Teil erst in Zukunft Realität. Es ist noch speziell in dem Vers 9 und 10, das sind zwei Aussagen nebeneinander. Und wenn wir die anschauen, dann sind die auf gleicher Ebene. Die sind aber, wie wir jetzt im Nachhinein wissen, zeitlich versetzt. Der eine Teil, der da, der ist jetzt schon real. Am Palmsonntag ist das da passiert. Hingegen das da, da warten wir auch noch drauf. Das ist noch nicht passiert. Der Johannes erwähnt in seinem Evangelium, dass die Jünger die Vers vom Prophet Zacharia am Palmsonntag nicht verstanden haben. Und der Lukas beschreibt in seinem Evangelium, dass Jesus über Jerusalem brüllt hat, weil die Juden ihn nicht erkannt haben. Er, der als demütiger König nach Jerusalem gekommen ist. Der Lukas schreibt: Gelobt sei der Herr, der Gott Israels, den er hat besucht und erlöst sein Volk. Aber die Juden haben das nicht verstanden, dass sie vom Sohn Gottes besucht worden sind. Das große Finale, das am Palmsonntag anfängt, wird in allen Evangelien speziell ins Zentrum gestellt. Das ist mir in dieser Form auch noch nie aufgefallen. Jesus ist zu diesem Zeitpunkt 3 Jahre, das heisst rund 150 Wochen, seit seiner Taufe öffentlich aktiv. 3/4 der Texte in den Evangelien, die sind nicht synchron, was in dieser Zeit passiert ist. Jeder Evangelist setzt seine eigenen Schwerpunkte. Das zeigt sich darin, dass zum Beispiel nur 2 Ereignisse von allen gemeinsam erwähnt werden in diesen 3 Jahren. Aber jetzt 1/4 von diesen Texten erzählen, was in diesen letzten Tagen von Palmsonntag bis Karfreitag passiert ist. Also man muss sich vorstellen, wir haben 150 Wochen. Und für das verwendet die Evangelisten 3/4 vom Platz. Und für 1 Woche, also 150:1, verwendet sie 1/4. Es zeigt die Wichtigkeit von dieser Woche, was da passiert ist. Was auch noch dazu kommt, was das unterstreicht, in diesen entscheidenden Tagen, tun die 4 Evangelisten 10 parallele Ereignisse erwähnen. Jetzt erwähnen sie in einer Woche 10 parallele Ereignisse, früher während 3 Jahren nur 2. Das finde ich noch speziell. Also, und es zeigt für mich die Wichtigkeit von diesem Palmsonntag und von dieser Woche. Ein Ereignis, das alle erwähnen, ist die Stelle vom Zacharia, wo es heisst, freue dich, dein König kommt zu dir. Jesus ist unterwegs auf einem Esel über den Ölberg nach Jerusalem. Die Juden haben gewusst, dass der Messias von Osten vom Ölberg nach Jerusalem einziehen wird. Wird jetzt das Wort vom messianischen Königreich zur Realität? Aber geht denn das, ein König auf einem Esel? Ist ein König auf einem Esel nicht ein Widerspruch? Ein König, der reitet doch majestätisch auf einem Ross, begleitet von Elitesoldaten, so wie ein paar Tage vorher der Pilatus nach Jerusalem gekommen ist. Er will präsent sein wegen diesen jüdischen Feierlichkeiten und will jetzt seine Präsenz markieren. Ein König, der herrscht doch mit einer Krone aus Gold und Diamanten und ist nicht demütig mit einer Krone aus Dornen. Ein König ist nicht auf einem Esel auf der Augenhöhe mit dem Volk, sondern das passt nicht zu der Würde von einem König. Die Esel sind damals aber ein Teil vom ganz normalen Alltag gewesen, eben Tier vom Fussvolk. Esel als Lasttier und Transportmittel. Rückblickend können wir das verstehen und für uns ist ein König auf einem Esel kein Widerspruch. Vielleicht noch das, was örtlich passiert ist. Also wir sehen hier den Ölberg und hier ist Jerusalem. Was noch ganz speziell ist, das da, das sind alles Gräber. Und zwar haben sich reiche Juden sich ein Grab gesichert, weil sie davon ausgehen und glauben, dass wenn der Messias kommt, auf den Ölberg kommt, und dann werden sie die Ersten sein, weil sie wissen, dass wenn Jesus kommt, die Toten auferstehen werden. Also wenn sie die Ersten sein, wenn Jesus wiederkommt. Ich finde es noch speziell, dass Juden das glauben und das so in die Realität umsetzen, dass sie sich da begraben lassen. Also nur so am Rand. Und so ist es umgekehrt. Da sehen wir die Gräber noch besser. Also das war der Anblick, wo Jesus und die Jünger hatten, vom Ölberg auf Jerusalem, auf die Stadt Jerusalem, da auf die Tempelanlage. Und das da unten, das ist das Kidrontal. Also haben sie zuerst vom Ölberg runter müssen und dann wieder rauf. Nachricht, dass Jesus doch nach Jerusalem unterwegs ist, haben die Juden in eine fröhliche Erwartung versetzt. Vielleicht werden sie jetzt doch noch Augenzeugen von einem grossartigen Ereignis. Wir lesen von dieser Erwartung im Johannes 12, was heisst, als am nächsten Tag die große Menge, die aufs Fest gekommen war, hörte, dass Jesus nach Jerusalem kommen werde, nahmen sie Palmzweige und gingen hinaus ihm entgegen und schrien: Hosianna, gelobt sei, der da kommt im Namen des Herrn, der König von Israel. Das Zitat, das stammt aus dem Psalm 118. Und das Zitat, das wird auch hervorgehoben bei allen Evangelisten. Das kommt, bei jedem Evangelium kommt das vor, das Zitat. Hingegen das von der Esel, das kommt nur zweimal vor, nur so am Rand. Dass der Vers oder die Verheißung viermal vorkommt, zeigt für mich auch die Wichtigkeit. Und die Verheißung, die Verheißung ist Wort, ist göttliche Wort. Und die kommt jetzt da in die Realität. Viele von den Pilger, die jetzt in Jerusalem sind, haben die Symbolik von dem Vers da verstanden. Denn auch der Salomo ist auf einem Esel geritten, wo er als König oder zur Salbung als König. Also gilt Hosianna, gelobt sei, der da kommt im Namen vom Herrn, der König von Israel. Das gilt eben doch, aber eben doch ein bisschen anders. Hosianna ist ein festlicher Freudenschrei gewesen und bedeutet im Hebräischen «Hilf doch». Der Schrei nach der Hilfe ist ein Bittruf an Gott, dass er mit seiner Macht dem Sohn David, dem Messias, hilfreich beisteht. Der Ruf, der war eine liturgische Form und ist am Laubhüttenfest verwendet worden, am jüdischen Erntedankfest. Und ist ein Teil vom Umzug, wenn die Juden um den Altar gezogen sind. Und dort haben sie Palmzweig gehabt, eben als Zeichen, oder sie haben Palmzweig gebraucht für das Laubhüttenfest. Jetzt können wir uns fragen, haben die Juden etwas verwechselt? Jetzt verwenden sie plötzlich Symbol vom Laubhüttenfest, am Passafest. Auf jeden Fall ist es für einen Teil der Volksmenge, das Hosianna, eine liturgische Tradition, die den Glauben an den zukünftigen König zum Ausdruck bringt. Wobei Jesus selber ordnet den Vers, den Hosianna-Vers ein. Und Jesus sagt im Matthäus-Evangelium, denn ich sage euch, ihr werdet mich von jetzt an nicht sehen, bis ihr sprecht, gelobt sei, der da kommt im Namen des Herrn. Also Jesus verwendet genau das Zitat, zum sagen, Moment, das passiert dann nochmal. Also da, das Hosianna im Namen des Herrn, das wird dann nochmal passieren, aber das ist noch keine Realität. Also wir sind irgendwo da dazwischen, wo sich die Zacharia-Stelle noch erfüllen wird und wo das, was im Psalm beschrieben ist, nochmal zum Zug kommt. Jesus erklärt damit, dass der Freudenschrei aus dem Psalm 118 mehrere Ebenen hat und sich nicht nur auf den Palmsonntag bezieht. Wer ist aber der, wo da kommt, wo im Namen des Herrn kommt, so wie es die Volksmenge geschrien hat? Ist derjenige der Gesalbte? Ist das ein Prophet? Ein Teil der Volksmenge hat nämlich geglaubt, dass Jesus der Prophet aus Nazareth ist. Beim Wunder der Speisung der 5000 sind die Menschen, die das Wunder von Jesus erlebt haben, überwältigt gewesen. Sie sind sich einig, dass jetzt der von Mose verheißene Prophet vor ihnen steht. Der Johannes beschreibt im 6. Kapitel, Vers 14, als nun die Menschen das Zeichen sahen, das Jesus tat, sprachen sie, das ist wahrlich der Prophet, der in die Welt kommen soll. Und der Prophet, der ist prophezeit von Mose. Bei Mose steht, einen Propheten wie mich wird dir der Herr, dein Gott, erwecken, aus dir und aus deinen Brüdern. Dem soll dir gehorchen. Oder ist der Gesalbte der Messias? Für den Petrus war klar, Jesus ist der Messias, der Sohn vom lebendigen Gott. Der Matthäus beschreibt die Szene, wo der Petrus sagt, du bist der Christus, des lebendigen Gottes Sohn, wo Jesus fragt, wer glaubt denn ihr, dass ich bin? Für den Petrus war noch nicht ganz klar, in welcher Funktion dass er das wird sein. Und er hat ihn sogar von seinem bevorstehenden Opfertod abbringen wollen. Und dann lesen wir, dass Jesus sich Petrus umdreht, also zum Petrus sich umdreht hat und gesagt hat, «Gang weg von mir, Satan, du willst mich in die Falle locken. Du siehst die Dinge nur mit den Augen der Menschen und nicht, wie Gott sie sieht. Auch da Wort und Realität ist für den Petrus nicht ganz klar gewesen. Er hat wohl Jesus als Sohn Gottes anerkannt, aber die Realität, dass er sterben wird, die hat er nicht wahrhaben. Für die Jünger ist der König auf dem Esel ein Widerspruch. Und sie haben den Zusammenhang erst im Nachhinein verstanden. Der Johannes beschreibt das so, dass er sagt, damals erkannten die Jünger noch nicht, dass sich damit eine Weissagung erfüllte. Doch nachdem Jesus verherrlicht worden war, erinnerten sie sich daran, wie diese Schriftstelle sich vor ihren eigenen Augen erfüllt hatte. Obwohl die Jünger hätten es ja gewusst, oder respektive sie haben das schon mal bezeugt. Und zwar dort, wo alle im Boot gewesen sind und Jesus den Sturm gestillt hat. Dort beschreibt der Matthäus, die aber im Boot waren, fielen vor ihm nieder und sprachen, du bist wahrhaftig Gottes Sohn. Aber irgendwie, weiß nicht, haben sie es wieder vergessen? Oder hat das für sie nicht übereingestimmt? Gott selber bestätigt zweimal, dass Jesus sein geliebter Sohn ist. Oder ist der gesalbte Opferlamm? Für die Johannes der Täufer war es klar, Jesus ist Opferlamm von Gott, das die ganze, wo die Menschheit mit Gott versöhnt. Johannes beschreibt das so, dass er sagt, am nächsten Tag kam Jesus zu Johannes. Als dieser ihn kommen sah, rief er, seht, hier ist das Opferlamm Gottes, das die Sünde der ganzen Welt wegnimmt. Auch die Engel bezeugt der Hirte bei der Geburt, dass euch ist heute der Heiland, der Retter geboren, welcher ist Christus der Herr. Oder der Prophet Jesaja beschreibt Jesus klar als der, der die Menschheit mit Gott versöhnt. Der Jesaja schreibt, doch er wurde blutig geschlagen, weil wir Gott die Treue gebrochen hatten. Wegen unserer Sünde wurde er durchbohrt. Er wurde für uns bestraft. Und wir? Wir haben nun Frieden mit Gott. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Oder ist der, der im Namen vom Herrn kommt, ist das der König? Jesus selber bezeugt das, wo er verhört wird, vor dem Karfreitag. Der Matthäus schreibt das so. Jesus aber wurde vor den Statthalter gebracht und der Statthalter fragte ihn und sprach, bist du der König der Juden? Jesus aber sprach, du sagst es. Auch der Nathanael hat verstanden, wer Jesus ist. Wo der Nathanael Jesus zum ersten Mal begegnet, erkennt er ihn und er sagt, Rabbi, du bist der Sohn Gottes, du bist der König Israels. Wenn ich das, was ich bis jetzt gesagt habe, zusammenfasse, dann stelle ich fest, Wort und Realität, das ist ein heikles Paar. Menschen haben göttliche Worte erkannt, aber die Worte beeinflusst die Realität in ihrem Leben nur bedingt. Und das, was die Menschen in der Realität erleben, deckt sich oft nicht mit diesen göttlichen Worten. Jetzt können wir uns fragen, was läuft da? Wie kann ich in Ordnung in das Gefühls- und Denkchaos hineinbringen? Ich habe dann einen Versuch, die Frage zu beantworten. Wenn ich so allein unterwegs bin, bin ich vielleicht unsicher und habe Angst. Doch eigentlich weiss ich, dass, jetzt im Bild gesprochen, dass Jesus mein guter Hirte ist und für mich sorgt. Wenn ich die Worte für mich verinnerliche, dann weiss ich, dass er mich wohlwollend versorgt. Denn der Hirt will ja, dass es seinen Schäfen gut geht. Wenn ich die unsichtbaren geistlichen Worte von Gott mir immer wieder ins Gedächtnis rufe und ausspreche, dann beeinflussen die Worte die Realität von meinen Gedanken, von meinem Willen und von meinen Gefühlen. So werden meine Gedanken, mein Wille und meine Emotionen geprägt. Nicht auf einmal, sondern Stück für Stück, so wie ein tropfender Wasserhahn, werden die göttlichen Worte zur Realität. Und plötzlich weiss ich habe jemanden auf der Seite, der alles im Griff hat. Und jetzt ist die Frage, glaube ich an das oder glaube ich an das? Wird das, was ich weiss, wird das zur Realität? Ist das göttliche Opferlamm, so wie es der Paulus im Kolosser erklärt? Er sagt, ja, Gott hat beschlossen, mit der ganzen Fülle seines Wesens in ihm zu wohnen und durch ihn das ganze Universum mit sich zu versöhnen. Dadurch, dass Christus am Kreuz sein Blut vergoss, hat Gott Frieden geschaffen. Die Versöhnung durch Christus umfasst alles, was auf der Erde und alles, was im Himmel ist. Haben wir verstanden, dass Jesus sein Blut am Kreuz stellvertretend für uns, für mich vergossen hat? Stellvertretend für mich, für uns, der geistliche Tod auf sich genommen hat? Und stellvertretend für mich, durch die Allmacht von Gott vom Tod auferweckt worden ist? Und so dir und mir geistlich neues Leben schenkt. Der Paulus bestätigt das, als er sagt, es ist die gleiche Kraft, wo Jesus von den Toten auferweckt hat, die versetzt uns mit ihm in den Himmel. Ist Jesus für uns wirklich der König, so wie es der Zacharia vorausgesagt hat? Dass wir können sagen, juble laut, freue dich, dein König kommt zu dir. Bin ich mir bewusst, dass ein König allmächtig ist? Das heisst, er macht, was er will, wenn er will, mit wem er will. Er als König herrscht nicht über uns in dem Sinn, sondern er ist gnädig, er ist beschützend und er ist bestrebt, dass wir das Ziel bei ihm erreichen. Und ein Teil von seinem, und ein Teil von seinem himmlischen Königreich sind. Ich denke, einen besseren Grund als der gibt es nicht, dass wir uns darüber freuen können und sagen, jawohl, eine unsichtbare, ewige Wort, nicht sichtbar, nicht vergänglich, aber wahr. Drum, juble laut, freue dich, dein König kommt zu dir und er bleibt bei dir. Ich merke, je mehr ich mich der göttlichen Wort oder je mehr ich die göttliche Wort verinnerliche, desto mehr staune ich auch über das Wesen von Gott und seiner Herrlichkeit. Und je mehr staune ich, und desto grösser wird auch meine Ehrfurcht vor Gott. So erlebe ich den Weg von... Ups, pardon. Kannst du nochmal zurück? So erlebe ich, dass das Wort Realität wird. Der Wille von meinem König steht über meinem Leben. Und ich habe mich dafür entschieden. Und dafür habe ich mich entschieden, dass er über meinem Leben steht. Und wenn ich anfange zu hadern oder ihn zu hinterfragen, dann begünstige ich selber in mir Zweifel und Misstrauen gegenüber Gott. Aber ich habe das Vorrecht und das unwahrscheinliche Privileg, ich darf vor den Thron von Gott kommen und mein Anliegen mit ihm teilen, weil mich mein König dazu einlädt. Und zwar jetzt, 7 Tage in der Woche, 24 Stunden. Dass der König zu mir kommt und er mich sogar autorisiert, legitimiert und in sein Reich integriert, ist ein absoluter Grund zur Freude. das ist Botschaft, oder ja, das will der Palmsonntag uns sagen. Unser König, mein König, kommt zu dir, dir zu dienen, dich mit Gott zu versöhnen, dich in sein Königreich zu integrieren, dem unsichtbaren, ewigen Königreich. So wird die göttliche Wort zur Realität in meinem sichtbaren, vergänglichen Leben. Willst du das und weißt nicht wie oder hast die Entscheidung noch nicht getroffen, dann können wir nachher darüber reden und ich helfe dir gerne dabei. Am Palmsonntag dürfen wir feiern, dass wir jetzt schon Frieden haben. Den Frieden mit Gott, den Frieden zwischen Gott im Himmel und auf Erde. Und dass das, was mich von Gott trennt, dass das ein für alle Mal ausgelöscht ist. Der Text aus dem Sacharja ermutigt uns. Der Frieden, nach dem wir uns sehnen, der ist einerseits da in unseren Herzen und der wird sichtbar kommen. So wie Jesus damals in die Welt gekommen ist, um Rettung zu schaffen, so wird er eines Tages als Herrscher auf die Erde kommen und auf dieser Erde Frieden schaffen. Wenn wir uns dieser Herausforderung stellen, die Worte von Gott zu verinnerlichen, dass die uns helfen, unsere oft chaotische Realität in seine Worte zu ordnen. Oder relativieren wir unsere Realität oder relativiert unsere Realität die Worte von Gott. Also bestimmt das da, was wir über Gott denken. Du und ich entscheiden heute Morgen, wer Jesus für mich ist. Es gibt nur einen, der dich liebend von deinen Lasten befreit. Unser König und Retter, Jesus Christus. Er ist der einzig wahre König und es gibt keinen so wie er. Er schenkt dir und mir Leben in seiner Gegenwart und in seiner Herrlichkeit. Amen.